Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Was passiert hier? Die Jungen standen noch völlig unter Schock. Ja, heute Morgen rannte Maria fast die Tür ein und behauptete, das Grab wäre leer. Petrus, noch einer rennen panisch hin und verstehen die Welt nicht mehr. Das Grab war offen und keine Leiche darin. Als sie zurück zu den anderen kamen, rätselten alle wie wild rum, ja, wie wir Sonntagabends beim Tatort. Wie war es, wieso, weshalb, warum das passieren konnte. Die römischen Soldaten lagen schlafend dort, das Leintuch sorgfältig zusammengelegt, der Stein weggerollt, wie, da passte gar nichts zusammen. Das ergab alles keinen Sinn. Und dann sprang schon wieder die Tür auf und die zwei Jünger, die eigentlich in Emmaus sein wollten, kommen verschwitzt und keuchend an und erzählen davon, dass Jesus mit ihnen zu Abend gegessen hätte und plötzlich einfach weg gewesen wäre. Und während sie noch von allen für bescheuert erklärt werden, steht er plötzlich da. Und alle schauen ihn völlig erschrocken an, dann die Türe zu, und dann ihn wieder und peilen gar nichts. Sie sahen ihn zwar, aber ihr Verstand sagte ihnen, dass das jetzt nicht geht. Also das geht halt nicht. Manche von ihnen hatten ihn mit ihren eigenen Händen tot vom Kreuz runtergeholt. Manche von ihnen hatten ihn mit eigenen Händen tot in das Grab gelegt und sie hatten mit ihren eigenen Augen gesehen, vielleicht, wie die Totenwache Stellung genommen hatte. Und zusammengerechnet war das ganze 3 Tage her. Das Problem war nur, dass der da stand, aussah wie Jesus, er redete wie Jesus und bewegte sich wie Jesus. Und er grüßte sie wie ein ganz normaler Mensch. Shalom, Friede sei mit euch. Er sagte nicht wie irgendeine Engelserscheinung, fürchtet euch nicht. Ja, wie die Engel bei den Hirten an Weihnachten. So grüßen mächtige Engel. Aber Jesus grüßt sie mit, hey, Shalom, Friede sei mit euch. Ich bin's. Augenhöhe, hallo, Jesus. Den ihr kennt. Er zeigt damit, dass er Jesus, den sie kannten, wieder da ist. Bei ihnen, bei seinen Freunden. Doch sie zittern nur vor Angst. Und Jesus tut jetzt alles, um sie überzeugen. Er zeigt seine durchbohrten Hände und Füße und fordert sie auf, ihn zu berühren. Und ich habe keine Ahnung, ob die sich getraut haben. Ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte. Und dann zieht Jesus das letzte Register und fragt, ob sie was zu essen hätten. Komische Frage, dachte ich mir. Aber ich stelle mir so vor, sie geben ihm den Fisch, Jesus nimmt ihn, führt ihn zum Mund und alle sind gespannt, ob der Fisch, wenn er im Mund landet, einfach durch ihn durchfällt und auf den Boden fällt. Ja, diese Erwartung war da, weil wenn es ein Geist ist, dann hat er keinen Körper und er kann wahrscheinlich auch nicht essen und Knochen und so, das geht nicht. Also alle schauen, der Fisch geht in den Mund und bleibt drin. Er verschwand tatsächlich im Magen von Jesus und dann war es wohl allen klar. Jesus demonstrierte auf ganz natürliche Art und Weise, dass er wieder da war. Er selbst, leibhaftig und nicht irgendein Geist oder sonst wer. Und als sie es endlich einigermaßen geschluckt hatten, erklärt er ihnen anhand des Alten Testaments, was sich in den letzten Tagen und in diesem Moment, wie er sich gerade zeigt, vor ihren Augen ereignet hat. Nämlich, dass die Prophezeiung gerade erfüllt wurde, dass der Heilsbringer für diese kaputte Welt, der Messias, der sogenannte Menschensohn, leiden muss und stirbt und nach 3 Tagen wieder aufersteht und dadurch das Ende der gesamten Weltordnung herbeiführt und eine neue Schöpfung entstehen lässt. Und dass von nun an in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern gepredigt werden wird und dass seine Jungs gleich mal damit anfangen sollen. Eine sehr unglaubliche Geschichte, die Lukas hier berichtet. Was will er damit bezwecken? Warum erzählt er sie? Ich glaube, ein Punkt, warum er sie erzählt, ist einfach, er will sagen, klar und deutlich, Jesus ist auferstanden. Das ist seine Aussage. Das will er allen Lesern klipp und klar deutlich machen. Er beschreibt die kritische Haltung der Jünger deshalb so ausführlich, weil er klar machen will, dass es keine blöden Kiffer waren, die zu viel geraucht haben und deshalb irgendwas halluziniert haben, sondern dass sie wirklich kritisch vor diesem Jesus standen und überzeugt werden mussten. Überzeugt, dass Jesus wörtwörtlich leibhaftig auferstanden ist. Keine Geisterscheinung. Jesus ist zurück aus dem Tode, zurück in die Welt gekommen. Und zwar lebendig als einmaliges, historisches Ereignis. Und zweitens macht Lukas klar, dass Jesus, nachdem er zurück in die Welt kam, jetzt seine Jünger in die Welt sendet. Und zwar in die ganze Welt, angefangen in Jerusalem. Als Zeugen dessen, was sie gesehen und von ihm gehört haben. Lukas berichtet hier vom Grund und der Gründung der Mission, die von Jesus als dem auferstandenen Sohn Gottes erzählt, der in die Welt kam, um sie zu retten. Wenn du heute Abend vielleicht kritisch hierher gekommen bist, weil du dir nicht sicher bist, ob Jesus halt einfach nur ein guter Mensch war, der aber auch starb, wie alle anderen halt auch, du nicht genau weißt, ob wir mehr dahinter ist oder nicht. Wenn du genauso kritisch vor Jesus stehst wie die Jünger damals und du merkst, dass all dein wissenschaftlich fundiertes Wissen, all deine logischen Gedanken irgendwie zum Ende gekommen sind, aber du trotzdem nicht glauben kannst, aber du gerne glauben würdest, dann lade ich dich ein, dass du heute Jesus bittest, dasselbe mit dir zu tun, was er mit den Jüngern gemacht hat. Nämlich, dass er dir begegnet. Und dass er dich berührt. Denn ich glaube, nichts außer eine Begegnung mit dem Auferstandenen kann wirklich Glauben bewirken. Wenn du so ein kritischer Geist bist und bist heute hier, bitte Jesus dir zu begegnen. Aber wenn du heute hier sitzt und Jesus dir schon als der Auferstandene begegnet ist, dann sendet dich Jesus heute in die Welt. Seine Sendungsworte gelten auch uns. Denn wir gehören zu seinen Jüngern. Wir haben ihn zwar nicht so gesehen wie die Jünger damals, aber wir können Zeugnis geben von dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Und von der Gewissheit, die wir haben über einen Gott, der sich nicht zu schade war, um in diesen Dreck dieser Welt zu kommen. Der sich nicht zu schade dafür war, uns auf Augenhöhe zu begegnen. Einem Gott, der den Weg in diese Welt eingeschlagen hat, um all die Schuld dieser Welt auf sich zu laden. Der gekommen ist, um sich dreckig zu machen für andere, damit sie rein werden, frei von Schuld. Er kam für Lügner und Betrüger, für Gewalt, für Vergewaltiger und Fremdgeher, für Spitzenmanager, die Arbeitnehmer auspressen und für Angestellte, die die Firma beklauen, für Drogenabhängige und Dealer, für Mörder und prügelnde Väter, für Mütter, die abtreiben, für Amokläufer und Terroristen, für Alkoholiker und Spielsüchtige. Er kam für Lästermäuler und Intriganten, für Geizkragen und Habenichtse, für alle, die in Gefängnissen sitzen, ob aus Beton oder aus Gedanken, für alle, die sich selber oder andere verletzen. Er kam nicht in die Welt für die Gesunden, sondern für die Kranken. Er kam und er ist heute noch da, um sie zu heilen, um sie zu lieben und von Schuld zu befreien. Und um seine Herrschaft durch sie in uns hier aufzurichten. Davon sollen wir Zeuge sein. Von einem Jesus, der den Dreck dieser Welt ging. Und bitte nicht von einem Jesus, der wie in den Jesusfilmen aussieht. Mit weißem Gewand und immer gepflegten langen Haaren. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass dieser Jesus immer die dreckigsten und staubigsten Straßen Israels benutzte und mit 1000 Leuten in Kontakt war, aber immer aussieht wie frisch vom Friseur und aus dem Waschsalon? Vielleicht zeigen diese Filme mehr irgendwie das Wesen Jesus, okay. Aber Jesus sieht, glaube ich, anders aus. Er hat sich dreckig gemacht. Vielleicht sah er eher so aus. Keine Ahnung. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich an Jesus immer denke, dann habe ich immer diese vorigen Bilder im Kopf. Und ich glaube, so sah er nicht aus. Er hat sich dreckig gemacht und nun sendet er uns in die Welt. Er ist den Weg in die Welt gegangen und auf sie zu, um ihren Dreck auf sich zu laden. Und was machen wir? Wir polieren ihn kompatibel für die Mittelschicht. Er hat sich erniedrigt Und wir heben ihn hoch, damit wir uns selber vielleicht nicht mehr bücken müssen. Er ist in den Dreck der Welt und wir feiern ihn in sauberen, schönen, sakralen Räumen und ziehen uns schick an, damit sich jeder, der hierher kommt und vielleicht dreckig ist und stinkt oder eine Alkoholfahne hat, fehl am Platz vorkommen muss. Und ich frage mich dann, fühlt sich Jesus eigentlich bei uns wohl? Ist er überhaupt noch hier? Während wir oft entgegen unseres Auftrages versuchen, die Welt draußen zu lassen, uns abzugrenzen, ist er vielleicht schon lange wieder in sie reingegangen. Sich auf den Weg in die Welt gemacht. Wir sitzen hier und feiern. Nur wen eigentlich? Den Sauermann Jesus? Oder den, der meinen Dreck auf sich genommen hat und sich danach sehnt, noch mehr Menschen in ihrem Dreck zu begegnen und sie freizusetzen, sie reinzuwaschen, durch uns auch. Jesus ging in die Welt und nun sendet er mich und er sendet dich. Bin ich bereit? Bin ich bereit, seinem Weg zu folgen? Bin ich bereit, Jesus in die Welt zu folgen und sein Zeuge zu sein? Oder bin ich schon so ein christlicher Saubermann geworden, dass ich mich nicht mehr traue, mich schmutzig zu machen? Ich prangere dabei mich selber und meinen Lebensstil an. Denn ich entziehe mich der Welt. Zumindest von ihren Schattenseiten. Die Marburg-Drogenszene am Bahnhof wird zum Beispiel immer größer. Und erst kürzlich starb ein Mann an einer Überdosis. Und ich weiß. Die blauen Fahnen einmal im Jahr am Wilhelmsplatz, jede Fahne für ein armes Kind in Marburg, werden immer mehr. Ich weiß. Der Rechtsradikalismus im Osten nimmt immer weiter zu. Ich weiß. Immer weniger gehen wählen oder unterstützen eine Partei und stützen somit die Demokratie. Ich weiß. Im Jahr 2007 wurden 117.000 Kinder abgetrieben. Eine Stadt größer als Marburg gibt es nicht. Und ich weiß. Mein Land ist eine der wichtigsten Drehscheiben für Sklavenhandel im Bereich Prostitution in Europa. Ich weiß. In Marburg könnte es der Fall sein. Ich weiß. An Marburger Schulen wird zum Teil ordentlich böse gemobbt. Ich weiß. Viele alte Menschen leben einsam und sterben würdelos. Auch in Marburg. Und ich weiß. Mein Name ist Tobi Schörr, ich bin 27 und lebe ein sauberes, behütetes und nettes Leben. Ich sitze im schönen, blühenden Park am Friedrichsplatz, da wohne ich gleich daneben, lese ein nettes Buch und gehe abends zu Freunden, Tatort schauen und am nächsten Morgen wieder zur Arbeit. Aber wenn ich endlich begreifen würde, wer Jesus wirklich ist und dass er wirklich auferstanden ist und was es bedeutet, dann würde ich zu einem Zeugen werden und endlich in diese Welt gehen. Ich würde es automatisch tun, denn die Erkenntnis darüber wäre so stark, dass sie einfach automatisch aus mir heraus sprudeln würde, oder nicht? Aber es ist für mich Alltag. Ostern halt. Aber die Erkenntnis, dass von dem Tag der Auferstehung an eine neue Ära beginnt, dass das Reich Gottes in diese Welt dringt, eine neue Schöpfung beginnt, dass diese Erde, die dem Tod näher ist als dem Leben, vom Inneren der Erde, von einem Grab aus mit neuem Leben durchdrungen wird. Weil es einen gibt, der stärker ist als der Tod. Diese Erkenntnis müsste mich eigentlich aufwecken. Denn ich weiß deshalb, es gibt einen, der alles aus Liebe für mich gibt. Ich weiß deshalb, dass immer ein Neuanfang möglich ist. Ich weiß deshalb, dass der Auferstandene die Macht hat, Leben zu verändern. Ich weiß deshalb, dass mich Jesus nie verlassen wird, weil er auferstanden ist und ewig lebt. Er ist kein Totengeist, wie die Jünger erst dachten, sondern echt, wahrhaftig auferstanden. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich lade euch einmal mit mir diesen Ostergruß gemeinsam zu sagen. Ich sage, der Herr ist auferstanden. Ihr sagt, er ist wahrhaftig auferstanden, okay? Der Herr ist auferstanden. Yes, es geht noch lauter. Der Herr ist auferstanden. Er ist auferstanden. Und nochmal, der Herr ist auferstanden. Er ist auferstanden. Ja, Jesus lebt. Herrlich, so eine Gruppendynamik, ne? Genauso wie wir dieses Zeugnis hier in diesem Raum so erschallen lassen, könnten wir es nach Marburg tragen und dort erscheinen lassen. Hier ist es einfach. Aber wir könnten rausgehen, weil hier dasselbe gilt wie draußen und umgekehrt. Jesus ist auferstanden und er ist mit dir in deinem Arbeitsplatz. Er geht mit dir an die Uni, mit dir in die Schule und auf die Partys und überall dort, wo du dieses Zeugnis Licht ins Dunkel bringen würde. Wenn ich verstanden habe, was es bedeutet, dass Jesus in die Welt kam, um sich dreckig zu machen und dann mit all dem Dreck starb und alle bösen Mächte und Systeme, die diese Welt regieren, durch seine Auferstehung besiegte, dann kann ich mein Wissen um den Dreck in dieser Stadt und diesem Land eigentlich nicht übersehen und lange länger verdrängen und mich wieder dem Kaffee trinken, grillen und den Partys an der LAN, meinem Studium und meiner Selbstverwirklichung zuwenden. Das geht doch nicht, oder? Denn ich weiß ja, dass ich eine Botschaft habe, ein Zeugnis, das aus dem Dreck rausführt und dieser Welt zum Leben hilft. Ich habe die Wahl. Du hast die Wahl. Entweder ich verschließe meine Augen vor der Welt und blende sie aus und lebe an meiner Berufung vorbei, oder ich entscheide mich für den Weg in diese Welt. Jesus hat sich seinem Vater anvertraut und hat auf seine Selbstverwirklichung verzichtet. Er hat auf Einfluss, Berühmtheit und Reichtum verzichtet und ist in die Welt der Machtlosen, der Unbekannten und Armen reingegangen. Und ich wünsche mir, dass wir den Fernseher endlich ausschalten und selber an den Tatort gehen. Dass wir den Roman endlich zur Seite legen und selber Geschichte schreiben. Dass wir nicht mehr nur im blühenden Park liegen, sondern aufstehen, dahin gehen, wo Zerstörung ist und selber Blumen pflanzen. Jesus sendet uns in die Welt. Und da wir nichts zu verlieren haben, weil ja schon alles Jesus gehört, weil wir unser Leben ja schon Jesus gegeben haben, hält uns doch eigentlich nichts auf. Hier sitzen, weiß ich nicht, 300 Leute. Schaut euch mal kurz um, wer so um euch herum sitzt. Schaut mal nach hinten, rechts, links. Wie viel Potenzial sitzt hier? Wie viel Potenzial sitzt hier? Lasst uns doch aufhören, uns immer weiter selber zu reinigen und zu polieren und zu putzen und den sauberen Jesus zu feiern. Sondern lasst uns in die Welt eintauchen und den Dreck der anderen mit der Liebe Jesu aufwischen, die uns erfüllt. Und dabei vielleicht auch selber dreckig werden. Wir haben die beste Botschaft dieser Welt in unserem Herzen. Lasst sie uns in die Welt tragen. In Worten und Taten, ausgerüstet mit der Kraft aus der Höhe. Mit dem Heiligen Geist. Klar ist auch, ich weiß, keiner kann die ganze Welt retten und jeder Not begegnen. Aber lass uns doch hinsehen und handeln, wo uns der Dreck dieser Welt konkret begegnet. Jesus hat nicht angefangen, das ganze System zu verändern und hat nachts irgendwie heimlich Sklaven befreit oder die Römer aus dem Land geschmissen. Aber er hat eine andere Art gehabt, das System zu verändern, indem er einzelne Herzen für sich gewonnen hat. Eine Revolution von innen, ohne Gewalt. Eine Revolution der Liebe. Die Revolution des Reiches Gottes. Ich lade euch ein, lasst uns diese Revolution nach Marburg raustragen. Amen.